Man hat an ihn vermittelt und irgendwann hat er natürlich einen Ruf genossen, dass die Eltern und viele gesagt haben, ich habe Gutes von dem gehört, ich gehe dahin. Was günstig war, man hat relativ schnell einen Platz bekommen, sodass dann die Idee nahe lag, auch einfach zu ihm zu gehen. Man hat relativ schnell Antworten bekommen und man hat relativ schnell Termine bekommen. Das war ja, glaube ich, das Verführerische bei ihm, dass er relativ schnell auf komplexe Fragestellungen einfache Lösungen gegeben hat. Und was noch verführerisch war, dass er auch keine Zweifel gelassen hat, also kein könnte vielleicht, sondern er hat gesagt, so ist es. Und so musst du es machen. Und das war für viele, glaube ich, einfach attraktiv.
Ja, klar ist das praktisch. Wenn ich da jemanden habe, der Rambazamba macht regelmäßig, dann macht das viel Arbeit. Und viele Heime, ich muss das leider so sagen, viele Heime sind ja darauf ausgerichtet, dass es funktioniert. Ja, es gibt zum Beispiel eine Mittagsruhe. Da wird dann gesagt, ja, damit die Kinder da, wenn die von der Schule kommen, damit die so ein bisschen zur Ruhe kommen. Das ist Blödsinn. Die brauchen Zeit für eine Übergabe. Und da würden Kinder, die was wollen, einfach stören. Also gibt's Mittagsruhe. Ich rede jetzt nicht über alle Einrichtungen, ne? Aber in vielen ist das leider so. Und wenn die dann was kriegen und dann sind die ruhig, dann laufen die einfach so mit.
Ich habe das irgendwann in Frage gestellt. Alle Kinder, die bei Dr. Winterhoff in Behandlung waren, haben das bekommen. Ich habe gefragt, wo führt denn das hin? Was ist das Ziel? Und wann ist es vorbei? Wann endet das? Viele Kolleginnen und Kollegen waren davon überzeugt, haben mir das Buch empfohlen. Es gab auch Schulungen bei Dr. Winterhoff. Da hat er über seine Methoden berichtet. Mich hätte interessiert, wie der Junge gewesen wäre, wenn er das Medikament nicht bekommen hätte. Hätte er eine ähnlich positive Entwicklung genommen? Ich habe teilweise selbst mit der Praxis telefoniert, wenn ein Kind trotz des Medikaments auffällig war. Da hieß es dann, der ist aus dem Wirkspiegel raus, erhöhen Sie mal die Dosis.
Ich glaube, die stationäre Jugendhilfe hat sich schuldig gemacht in zwei Aspekten. Die haben die apathischen Kinder gesehen und die haben bewusst das gemacht und die Kinder eingestellt, alle einstellen lassen, nicht nur in den Heimen, die da benannt sind, sondern ich glaube alle. Noch schuldiger finde ich tatsächlich das Landesjugendamt. Das ist deren Scheißjob. Die haben die Pflicht, darauf zu reagieren, wenn Mitarbeiter sich melden und dem nachzugehen. Und die haben alle die Füße stillgehalten. Das war ein System.
Medizin, Macht, Moral. Der Fall Winterhoff. In diesem Podcast geht es um ein nicht abgeschlossenes Strafverfahren. Der Angeklagte Michael Winterhoff bestreitet die Vorwürfe vollumfänglich. Es gilt die Unschuldsvermutung. Episode 6: Jugend ohne Hilfe.
Stell dir vor, du wirst in eine Familie geboren, in der es keinen Halt gibt, keine Regeln, keine Kontinuität. In der du mit Dingen konfrontiert wirst, die ein Kind nicht sehen sollte und nicht verarbeiten kann. Deine Mama muss irgendwann weg und dein Papa ist sowieso fast nie da. Im Heim soll alles besser werden, aber für dich wird nichts besser. Du lernst, dass du hyperaktiv bist und aufsässig. Du willst nach Hause. Du verhältst dich anders als die anderen Kinder, unangemessen, weil du nicht weißt, was angemessen ist. Du wirst zu einem Arzt gefahren, du verstehst nicht, was er dir erzählt, aber dass es schnell darum geht, dass du Medikamente nehmen sollst. Du hinterfragst das nicht. Du erinnerst dich heute daran, dass du sehr dick warst, als du das Medikament genommen hast. Irgendwann wird es dann ziemlich plötzlich abgesetzt. Du bekommst Schlafstörungen. Und dann darf dein Bruder wieder nach Hause und du noch nicht. Dabei hast du doch alles getan, um aus der Wohngruppe zu fliegen. Und das schließlich auch geschafft. Trotzdem dauert es noch, bis du endlich nach Hause zu deiner Mutter und deiner großen Schwester darfst. Hallo zusammen, dies ist Episode 6 unseres Podcasts Medizin, Macht, Moral, in dem wir uns mit dem Fall Michael Winterhoff beschäftigen. Dem Bonner Kinderpsychiater wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, Kindern und Jugendlichen ohne medizinische Notwendigkeit und ohne ausreichende Einwilligung und Aufklärung teils über viele Jahre das Medikament Pipamperon verschrieben zu haben. Er bestreitet die Vorwürfe und verteidigt sich gegen sie. Ich bin Anna-Maria Bekes vom Generalanzeiger Bonn, bin ziemlich erkältet, ich hoffe, man hört es nicht allzu stark und ich spreche heute mal wieder mit meinem Kollegen Marcel Wolber.
Ja, hallo zusammen und vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf.
Aber immer doch.
Alle Berichte, auch schon von weit vor dem Prozess, findet ihr unter ga.de/Winterhoff. Und für euch als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts gilt weiterhin das Angebot, dass ihr für 1 Euro pro Woche vollen Zugang zu allen Artikeln auf unserer Webseite bekommt. Alle Infos findet ihr unter ga.de/podcast-Angebot.
Und natürlich freuen wir uns weiterhin riesig über jede 5-Sterne-Bewertung, jeden Kommentar auf Spotify und über eure Nachrichten an podcast@ga.de.
Davon hatten wir ja zuletzt ein paar und du wolltest, glaube ich, auf Feedback eingehen.
Richtig, wir kriegen ja ganz viel tolles und kluges Feedback zu diesem Podcast. Dankeschön an dieser Stelle. Ich bin ja normalerweise so ein Controletti und brauche immer ein ganz strenges Skript, wie du weißt. Beim letzten Mal habe ich das mal ohne probiert und prompt sind mir so ein paar kleinere Fehler unterlaufen. Zum Beispiel habe ich jemanden Klaus statt Kurt genannt und ich habe mich missverständlich ausgedrückt, als ich über die Mutter dieser 2 Geschwister gesprochen habe, die heute auch Gegenstand meines Stell-dir-vor-Einstiegs waren. Die Mutter ist nach eigener Aussage amphetaminabhängig und sie hat berichtet, zeitweise auch Diazepam genommen zu haben. Das habe ich nicht richtig deutlich gemacht. Diazepam ist natürlich kein Amphetamin, also kein Aufputschmittel, sondern das genaue Gegenteil, nämlich ein Beruhigungsmittel. Das hörte sich irgendwie missverständlich an in unserer letzten Folge.
Es melden sich ja auch immer mehr Menschen bei dir, die Selbsterfahrung mit Michael Windhoff gemacht haben.
Das stimmt, das ist tatsächlich schon seit vielen Jahren so und das freut und berührt mich natürlich immer ganz besonders. Ich zitiere jetzt nur mal beispielhaft aus einer Zuschrift, die sogar als Leserbrief in unserer Zeitung gelandet ist. Daher weiß ich auch, dass es okay ist, wenn ich das vorlese. Zitat: Seit längerem verfolge ich die Berichterstattung zu Dr. Winterhoff. Ich wurde selbst vor mehr als 20 Jahren von einer öffentlichen Stelle mit meinem Sohn an Herrn Dr. Winterhoff überwiesen. Ich war alleinerziehend. Dr. Winterhoff hat aus meiner Sicht keine Gelegenheit ausgelassen, sich sehr abwertend über die Unfähigkeit alleinerziehender Mütter zu äußern. Meine Intuition hat mich damals dazu veranlasst, mich von ihm zu distanzieren. Wenn ich jetzt die Berichterstattung verfolge, sehe ich mich in meiner damaligen Entscheidung bestätigt. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was mit ihm passiert wäre, also mit ihrem Sohn, wenn ich mich der Macht des Dr. Winterhoff gebeugt hätte.
Jetzt sagen ja die Medienanwälte von Michael Winterhoff, ich zitiere auch mal, es gibt zudem zahlreiche Personen, Klammer auf, darunter unabhängige Mediziner sowie Personen, die mit Herrn Dr. Winterhoff therapeutisch zusammengearbeitet haben, aber auch Eltern von Kindern, die er erfolgreich behandelt hat, Klammer zu, die ein gänzlich anderes Bild zeichnen, als das medial und seitens der Staatsanwaltschaft gezeichnete. Eltern von Kindern, die sich in vergleichbaren Ausnahmesituationen befunden haben, wie die, deren Fall Gegenstand des Strafverfahrens ist, haben bestätigt, dass sie von Herrn Dr. Winterhoff über den Einsatz des Medikaments und mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt wurden. Zudem haben diese Eltern bestätigt, dass es sich nicht nur um eine sorgsame, sondern auch eine erfolgreiche Behandlung handelte, die an oftmals mit anderen Mitteln nicht mehr zu helfenden Kindern den Weg zurück in ein soziales Leben ermöglicht hat. Zitat Ende. Und das stammt aus dem Pressedossier der Kanzlei Höcker aus Köln, die Michael Winterhoff presserechtlich vertritt.
Was mich daran erstaunt, ich glaube, ich habe es hier schon mal gesagt, ich habe bisher, wie gesagt, wirklich sehr, sehr, sehr viele Nachrichten, Zuschriften, Anrufe bekommen von Menschen, die nicht glücklich waren, sage ich jetzt einfach mal so, mit ihrer Behandlung bei Michael Winterhoff. Aber bisher habe ich keine einzige Nachricht oder Meldung einer Person bekommen, die zufrieden war. Das mag Zufall sein und juristisch ist total klar, die Anklage muss natürlich beweisen, dass der Angeklagte schuldig ist und nicht die Verteidigung muss beweisen, dass er unschuldig ist. Die sind also nicht verpflichtet, da irgendwelche Beweise für seine Unschuld zu liefern. Trotzdem ist es für mich irgendwie schon bemerkenswert, dass es bisher keinerlei Zeugen gab, die diese im Pressedossier aufgeführten Aussagen so bestätigen oder vor Gericht tätigen. Aber wie gesagt, Herr Winterhoff muss nicht beweisen, dass er unschuldig ist.
Es gab auch noch einen Kommentar bei Facebook, den ich ganz spannend fand und auch den lese ich mal vor. Ja, warum trat das denn ab den 2000ern vermehrt auf? Vielleicht, weil es dann verboten war, Kinder zu schlagen. Dazu die ersten Eltern, die auf die Bedürfnisse ihrer Kinder eingingen, ohne das gelernt zu haben. Die Probleme gab es vorher auch, nur wurde damit anders umgegangen. Zitat Ende. Das kann doch eigentlich nicht wirklich stimmen, oder? Dass es erst ab den 2000ern verboten war, Kinder zu schlagen.
Doch, das stimmt tatsächlich. Also erst seit dem Jahr 2000 ist das Schlagen von Kindern in Deutschland offiziell verboten, zumindest gesetzlich ausdrücklich geregelt. Bis 1973 galt in Deutschland noch das sogenannte elterliche Züchtigungsrecht. Das bedeutete, dass Eltern und übrigens auch Lehrer das mäßige Schlagen von Kindern, was auch immer das bedeutet, als Teil der Erziehung einsetzen durften. Strafrechtlich war das also nicht automatisch verboten. Ab 1973 wurde das elterliche Züchtigungsrecht dann nicht mehr ausdrücklich im Gesetz erwähnt, aber in der Rechtsprechung geduldet. Also solange eine körperliche Züchtigung nicht als unangemessene Misshandlung eingestuft wurde, war sie oft straffrei. Das führte zu großer Rechtsunsicherheit. Eltern, Lehrkräfte und auch Jugendämter hatten keine klare Leitlinie. Gut, ich muss ehrlich sagen, die klare Leitlinie wäre für mich, man schlägt keine Kinder, aber gut. Am 2. November 2000 trat eine entscheidende Änderung des Paragraphen 1631 Absatz 2 BGB in Kraft. Zitat, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung, körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Und damit war erstmals unmissverständlich gesetzlich festgelegt, dass Kinder nicht geschlagen werden dürfen, weder von Eltern noch von anderen Erziehungspersonen.
Was heißt das denn konkret?
Seit 2000 dürfen auch Ohrfeigen oder sogenannte Klapse nicht mehr als Erziehungsmittel angewendet werden, auch nicht, wenn Eltern es ja nicht böse meinen. Verstöße können zivilrechtliche und auch strafrechtliche Folgen haben, also zum Beispiel logischerweise wegen Körperverletzung, aber auch Kindeswohlgefährdung und dann in der Folge eben dem Entzug des Sorgerechts. Diese Neuregelung war Teil eines gesellschaftlichen Wandels hin zu mehr Kinderschutz und zur Anerkennung von Kindern als eigenständigen Trägern von Rechten. Deutschland war mit dieser klaren gesetzlichen Regelung nicht Vorreiter. Einige skandinavische Länder wie Schweden 1979 oder Finnland 1983 hatten das Schlagen von Kindern deutlich früher verboten. Und weltweit hinken aber viele Länder dem noch immer hinterher. In einigen Staaten ist körperliche Züchtigung von Kindern nach wie vor legal und kulturell akzeptiert, auch in Schulen.
Ein weiterer Kommentar auf Spotify bezieht sich auf das Zitat der Heimleiterin am Ende von Episode 3. Sie sagt da, dass Kinder ab den 2000ern nicht mehr in den Griff zu bekommen waren, dass die es gewohnt sind zu schnippen und zu bekommen und zu machen, was sie wollen und dass eigentlich im Grunde nur Dr. Windhoff und seine Methoden da geholfen hätten. Darauf schreibt eine Userin, das Zitat der Heimleiterin hat es in sich. Wer beschützt Kinder und Jugendliche vor pädagogischem Personal, das sich alleinig auf fachlich höchst umstrittene Aussagen verlässt, ohne jegliche Gegenposition zu beachten. Als Gesellschaft sollten wir größtes Interesse an Schutzkonzepten haben, die auf breiten Schultern getragen und verantwortet werden.
Ja, und das ist genau der Themenkomplex, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Wir werfen einen Blick auf das System der Jugendhilfe und darauf, wie ein sogenanntes System Winterhof, wie es oft genannt wird, hier seinen Platz möglicherweise finden konnte. Immer unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Michael Winterhoff die Anklage im Strafverfahren bestreitet natürlich. Hier soll es aber heute gar nicht so sehr um diese Anklage und um strafrechtliche Schuld oder Unschuld gehen, sondern darum, wie mit Kindern umgegangen wird, die nicht so richtig ins System passen.
Und dabei sollte oder dürfte das Jugendamt sicher ein wichtiger Akteur sein, oder?
Ja, absolut. Die Jugendämter spielen in diesem Fall eine sehr wichtige Rolle. Aber ganz klar, auch wichtig nochmal zu sagen, es sitzen keinerlei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Jugendamts hier auf der Anklagebank und auch keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von Einrichtungen, also von Heimen. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Unterbringung von Kindern in bestimmten Einrichtungen von Jugendämtern vorgenommen wird.
Das bringt uns zu der ganz grundsätzlichen Frage in dieser Folge. Warum werden Kinder eigentlich überhaupt in Obhut genommen? Und was bedeutet eigentlich Inobhutnahme genau? Wer entscheidet das und was passiert danach?
Also das Wort sagt ja schon, dass es ein Schutz für die Kinder sein soll. Die werden in Obhut genommen, das heißt in einen Schutzraum im besten Fall. Die rechtliche Grundlage steht im Paragraphen 42 des SGB 8, also das 8. Buch, Sozialgesetzbuch. Und das umfasst die Regelungen in Deutschland, die die Kinder- und Jugendhilfe betreffen. Eine Inobhutnahme ist eine akute Schutzmaßnahme. Das heißt, das Jugendamt greift ein, wenn zum Beispiel ein Kind oder Jugendlicher sich selbst in Obhut begibt, das kommt durchaus vor, oder wenn anderweitig eine akute Gefahr für das Wohl des Kindes erkannt wird, zum Beispiel bei Gewalt, Missbrauch oder auch Vernachlässigung in der Ursprungsfamilie.
Das heißt aber noch nicht, dass die Eltern automatisch auch das Sorgerecht verlieren, oder?
Nee, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese Inobhutnahme ist erstmal sowieso eine vorläufige Maßnahme und die Eltern behalten grundsätzlich das Sorgerecht, es sei denn, ein Familiengericht entzieht ihnen dieses Recht explizit. Das macht also logischerweise nicht das Jugendamt, sondern ein Gericht. Und das passiert dann nach Paragraf 1666 BGB, wenn eine dauerhafte Kindeswohlgefährdung vorliegt.
Und das Gericht prüft das dann auf Antrag des Jugendamts?
Ja, wobei eine Anzeige wegen Kindeswohlgefährdung auch andere stellen können. Wir haben ja in der vergangenen Episode schon gehört, dass auch Michael Winterhoff solche Anzeigen gestellt hat. Und das ist natürlich, wenn wir jetzt mal vom Guten ausgehen, auch die Aufgabe eines verantwortungsvollen Arztes, der beobachtet, dass es einem von ihm behandelten oder betreuten Kind in seiner Familie nicht gut ergeht. Meistens gibt es dann ein familienpsychologisches Gutachten, also es ist ein Gutachten über die Erziehungsfähigkeit der Eltern. Es gibt Gespräche mit allen Beteiligten, es gibt eine gerichtliche Anhörung auch des Kindes und am Ende entscheidet das Familiengericht. Es kann übrigens dann auch einzelne Teile des Sorgerechts entziehen, etwa das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das Umgangsrecht oder eben die Gesundheitsfürsorge.
Und sobald die Gesundheitsfürsorge entzogen ist, dürfen die Eltern zum Beispiel nicht mehr entscheiden, ob das Kind ein bestimmtes Medikament nimmt oder eben nicht.
Ja, genau. So war es ja im Fall dieser Geschwister, die ich beim letzten Mal kurz angesprochen habe. Die Schwester, wir nennen sie hier Alva, ist das Mädchen, das ich zu Beginn versucht habe nachzuempfinden. Auf Grundlage ihrer Zeugenaussage vor Gericht übrigens. In diesem Fall war es ja so, dass die Mutter nicht wollte, dass ihre Kinder Pipamperon bekommen. Und ihr wurde dann in der Folge die Gesundheitsfürsorge entzogen. Und der Vater, der die alleinige Gesundheitsfürsorge dann logischerweise hatte, der stimmte der Medikation zu.
Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr zu den beiden Geschwistern erzählen.
Ja, gerne. Also wir nennen die zwei Alva und Sascha. Die sind heute 13 und 15 Jahre alt. Und die beiden wachsen, das gilt ja für die meisten, aber nicht alle Kinder in diesem Strafverfahren. Die wachsen in einem sehr, sehr schwierigen familiären Umfeld auf. Die Mutter ist, das hat sie ja selbst ausgesagt, seit 20 Jahren tablettenabhängig. Der Vater zu dem Zeitpunkt offenbar ständig auf Montage unterwegs und der Vater hat auch vor Gericht ausgesagt, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hattest du nicht das Gefühl, dass er diese Kinder überhaupt persönlich kennt. Das war wirklich ansatzweise skurril, wenn es nicht so traurig wäre. Wann genau die Eltern sich dann endgültig getrennt haben, ist für mich unklar geblieben. Klar ist aber, dass die Mutter im Jahr 2015 eine Haftstrafe antreten muss. Die Kinder leben dann zunächst beim Vater und dessen neuer Partnerin. Da hat Alva, also das Mädchen, dann vor Gericht ausgesagt, dass die, also quasi ihre Stiefmutter, ziemlich viel Alkohol getrunken hat. Da hat sie sich nicht wohlgefühlt. Und die Kinder scheinen da teilweise auch sich selbst überlassen worden zu sein, wohlgemerkt im Kleinkind- und Vorschulalter. Das Jugendamt greift also folgerichtig ein und nimmt die Kinder schließlich aus der Familie. Die kommen dann erstmal in eine Pflegefamilie und schließlich in eine stationäre Einrichtung. Und diese Einrichtung, die arbeitet damals schon eng mit Michael Winterhoff zusammen.
Und die beiden sind dann bei ihm vermutlich in Behandlung, oder?
Richtig, genau. Und was jetzt kommt, das kennen wir schon. Bei beiden wird diagnostiziert Retardierung im frühkindlichen Narzissmus. Beiden wird Pipamperon verschrieben. Die Medikation wird bei beiden als Voraussetzung dafür gesehen, dass sie erreichbar werden für die Mitarbeiter des Heimes. Und das, wie gesagt, kennen wir alles. Das begründet ja auch den Vorwurf einer Serienstraftat der Staatsanwaltschaft, dass das nach ihrem Dafürhalten sehr ähnliche Vorgehensweisen immer sind bei Winterhoff. Und wie gesagt, das wird von seiner Verteidigung bestritten. Also die sagen, es gab keinerlei standardmäßiges Vorgehen.
Merkt man den Kindern denn was an von dem Medikament?
Ja, da gibt es wie immer unterschiedliche Aussagen, deshalb bin ich da vorsichtig. Auffällig war für mich wieder, dass diese Geschwister, wie auch das andere Geschwisterpaar, über das wir hier schon gesprochen haben, als total unterschiedlich beschrieben werden. Sascha, der Junge, ist offenbar extrem ruhig gewesen, also vor Pipamperon schon, und Zitat, auffällig unauffällig. Das war so ein Junge, der kaum ansprechbar war und eine Erzieherin hat auch berichtet, dass der eigentlich im Grunde auf jede Frage mit Ja geantwortet hat, obwohl eigentlich ein Nein erforderlich gewesen wäre. Also wirklich beides sehr auffällige Kinder. Alva auf der anderen Seite sehr, sehr aktiv, sehr laut, offen, unruhig und beide mit unangepasstem, vor allem unangemessenem Verhalten. Diese Kinder haben so ein stark sexualisiertes Verhalten gezeigt. Insbesondere das Mädchen ist ständig nackt rumgelaufen, auch in einem Alter, in dem das wirklich nicht mehr normal in Anführungsstrichen ist, haben sexuelle Andeutungen gemacht, die überhaupt nicht altersgemäß waren. Und das führte man darauf zurück, dass die Kinder offenbar dem Konsum von Pornos ausgesetzt waren und offenbar auch Geschlechtsverkehr mitbekommen haben von Erwachsenen. Das ist natürlich absolut unangemessen und das ist klar, dass diese Kinder große, große, große Probleme hatten. Jetzt muss man sagen, der damalige Bezugsbetreuer von Sascha hat im Prozess gesagt, das haben wir anfangs auch im nachgesprochenen Zitat gehört, dass Sascha im Laufe seiner Zeit im Heim deutliche Fortschritte gemacht hätte. Er hat sich dann allerdings irgendwann gefragt, ob dafür denn wirklich dieses Medikament vonnöten gewesen wäre. Also der hat gesagt, er hat das irgendwann angefangen zu hinterfragen. Seine Kolleginnen wären allerdings sehr auf der Linie von Dr. Winterhoff gewesen und auch geblieben.
Und galt das für das Mädchen denn auch?
Ja, das Mädchen wird insgesamt als sehr viel schwieriger beschrieben. Bei beiden Kindern ist mir nicht klar geworden, wie dieses Medikament ihnen helfen sollte. Also Pipanbaron kann ja als Notfallmedikament gegeben werden, wenn es aggressive Impulsdurchbrüche gibt. Die habe ich so in dem Sinne bei beiden Kindern nicht in dem Maße gehört. Der Junge hat mal gegen eine Couch getreten oder gegen so ein Hundekörbchen, wohlgemerkt ohne Hund drin. Und das Mädchen ist schon auch teilweise sehr laut geworden, wenn es ihm gegen den Strich ging. Aber von beiden Kindern kann ich mich nicht erinnern, dass irgendeine Aussage getätigt worden wäre, dass sie aggressiv im körperlichen Sinne gewesen wären. Also die Frage ist, wobei genau das Medikament ihnen helfen sollte. Das Mädchen ist sehr dick geworden unter Pipanbaron. Das hat sie selbst so wahrgenommen und das haben auch andere bestätigt. Ansonsten hat sie selbst noch gesagt, dass sie den Fuß komisch bewegt hätte. Da ist mir jetzt aber nicht klar geworden, ob man das in irgendeiner Art und Weise wirklich auf Pipanbaron zurückführen kann.
Okay, und wie ist dann mit den beiden weitergegangen? Du hast ja am Anfang schon gesagt, die werden dann getrennt. Sascha kommt dann zum Vater und Alva bleibt im Heim.
Ja, richtig. Also getrennt wurden die im Heim auch schon vorher. Das ist oft so gemacht worden bei Geschwistern. Es ist dann tatsächlich irgendwann so, dass Sascha solche Fortschritte macht, dass er zurück kann nach Hause. Er kommt zum Vater und Alva, und das ist für das Mädchen ganz, ganz schlimm gewesen, das haben alle übereinstimmend so ausgesagt, die muss erstmal im Heim bleiben. Ja, weil ihre Probleme als zu groß bewertet werden, um schon wieder nach Hause zu kommen. Dann passiert es aber so, berichtet es die Mutter vor Gericht, dass das Mädchen komplett ohne Vorankündigung doch auf einmal zurück zur Mutter darf. Also so sagt sie es. Sie hätte gar keine Papiere mitbekommen. Sie hat ja auch, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, immer noch nicht wieder die Gesundheitsfürsorge. Das heißt, die kann noch nicht mal eine Krankenkassenkarte für ihr Kind beantragen. Das brachte dann auch mit sich, dass dieses Pipanbaron offenbar bei dem Mädchen relativ abrupt abgesetzt wurde. Da wissen wir ja auch, das soll man eigentlich nicht. Also das muss eigentlich ausgeschlichen werden. Und das hatte dann zur Folge, dass sie offenbar Schlafstörungen bekommen hat. Die Mutter berichtete auch von Ängsten und auch von Selbstverletzungen bei ihrer Tochter. Also wirklich eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit für dieses Mädchen. Heute lebt sie bei ihrer älteren Halbschwester, die nennt sie selbst Schwester. Die ist also mehr als 10 Jahre älter. Und sie sagt selbst, dass es ihr mittlerweile besser geht.
Wie kann es denn eigentlich sein, dass so tief in das Leben von Kindern eingegriffen wird? Was sagen Fachkräfte dazu?
Also ich habe mit einem Experten aus der Jugendhilfe aus unserer Region hier gesprochen. Auch ihn hören wir nachgesprochen zu Beginn. Er möchte anonym bleiben. Ich kenne ihn aber persönlich. Zur Zusammenarbeit mit Michael Winterhoff sagt er, dass der sich in der Jugendhilfeszene in dieser Zeit, also der Zeit, in der er auch als Autor dieser Sachbücher bekannt wurde, einen großen Namen gemacht hat, auch bei Eltern. Also man hörte Gutes von ihm und vor allem, das sagt er, man bekam bei dem schnell Termine und offenbar ja auch schnell eine Diagnose im Vergleich. Dieser Insider sagt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, es wird ja oft unterstellt, dass es hier um Geld geht, die Anbindung an einen Kinderpsychiater, das ist eine ganz normale Kassenleistung. Es gibt also auch keine Verträge von Kinderpsychiatern mit Einrichtungen oder Trägern. Dass aber Einrichtungen nur oder fast nur mit diesem Kinderpsychiater zusammengearbeitet haben, das lag seines Erachtens eben auch daran, dass es dort keine lange Warteliste gab, dass man schnell einen Platz bekam und dass man schnell eine Antwort bekam, und zwar eine ohne Zweifel.
Was meint er denn damit ohne Zweifel?
Ja, der Experte spricht, und das sagen tatsächlich sehr, sehr viele, die Michael Winterhoff begegnet sind, dass dieser Mann so eine Art Aura hat. Ein Pädagoge hat das mir gegenüber mal Aura des Unfehlbaren genannt. Also Winterhoff hat eben nicht gesagt, ja, man könnte mal und dann gibt's aber noch diese Alternative. Nee, der hat gesagt, so ist es, ohne Wenn und Aber, so machen wir's.
Und das schätzte man vermutlich auch bei den Jugendämtern.
Ja, genauer gesagt beim ASD, dem Allgemeinen Sozialen Dienst. Das ist ein Teil des Jugendamtes und das ist der Teil, der ständig sehr schwierige Entscheidungen treffen muss. Zum Beispiel, bleibt ein Kind in der Familie oder nimmt man es in Obhut? Und das ist ein Teil, der dann auch eher anfällig sein könnte für eine vermeintliche Expertise von außen. Also jemanden, der im Brustton der Überzeugung spricht. Das kann einem vielleicht ein Stück weit Sicherheit geben, wenn man die selbst nicht hat. Das heißt aber nicht, dass alle Jugendämter so gehandelt haben. Überhaupt nicht. Es gab immer Jugendämter, die anders gehandelt haben. Und natürlich ist es heute grundsätzlich so, zumindest sagt das der Experte, mit dem ich gesprochen habe, dass die Sensibilität größer geworden ist.
Verstehe. Und so kam es dann vermutlich auch, dass Heime mit Windhorf zusammengearbeitet haben.
Ja, wobei dieser Experte ganz klar sagt, Heim und Arzt, die mussten zusammenpassen.
Was heißt das?
Der hat eine Einrichtung in Neuwied genannt, die durch das Öffentlichwerden der Vorwürfe gegen Michael Windhorf sehr in Verruf geraten ist. Inzwischen gibt es diese Einrichtung nicht mehr. Der Insider sagt, die dortige Heimleitung und Windhorf, die passten eben gut zusammen. Er nannte das ein Modell der schwarzen Pädagogik, also diese Vorstellung, dass Kinder eben gehorchen und funktionieren müssen. Für ihn ist insbesondere diese Einrichtung ein ganz dunkles Kapitel der deutschen Jugendhilfe. Aber es scheint auch in anderen Einrichtungen viel schiefgelaufen zu sein oder vielleicht auch teilweise noch schief zu laufen.
Vielleicht sprechen wir an der Stelle dann nochmal näher über die stationäre Jugendhilfe. Wenn ein Kind aus seinem Zuhause genommen wird, kommt es dann automatisch in ein Heim?
Nicht zwangsläufig, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt so Bereitschaftspflegefamilien, sozialpädagogische Lebensgemeinschaften oder eben stationäre Einrichtungen. Wenn wir aber über den Fall Windhorf, wie er jetzt vor Gericht verhandelt wird, sprechen, dann reden wir vor allem über stationäre Jugendhilfe. Also Heime, Wohngruppen, in denen Kinder dauerhaft untergebracht sind. Von den jetzt noch 10 Fällen, die vor Gericht verhandelt werden, war meines Erachtens nur ein einziges Kind nicht im Heim.
Und wie funktioniert das konkret? Also wer entscheidet, wo ein Kind unterkommt?
Diese Entscheidung trifft das Jugendamt gemeinsam mit den Sorgeberechtigten oder eben dem Vormund, der ja dann das Sorgerecht hat. Es wird geschaut, welches Setting zum Kind passt. Regelgruppe, Intensivgruppe oder sogar so eine 1-zu-1-Betreuung. Das ist logischerweise am intensivsten und auch am teuersten, muss man sagen. Und das geht dann eben je nach Bedarf, Belastung und Verhalten.
Und dann, gibt es da Standards oder kann jede Einrichtung machen, was sie will?
Es gibt gesetzliche Grundlagen, ja, und jede Einrichtung braucht eine Betriebserlaubnis vom jeweiligen Landesjugendamt. Außerdem muss sie regelmäßig überprüft werden. Also da gibt es eben turnusmäßige Termine, da kommt das Landesjugendamt vorbei und schaut sich das an. Aber in der Praxis gibt es natürlich große Unterschiede, was Betreuungsschlüssel, Konzepte und auch den Alltag der Kinder angeht. Ein Pädagoge aus einer sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft hat mir erzählt, dass viele Kinder mit langer Jugendhilfe-Biografie bei ihm ankommen. Also die sind manchmal wirklich die 9. oder 10. Einrichtung.
Aber das sind dann die wirklich sogenannten Härtefälle, nehme ich an.
Ja, auf jeden Fall. Das kann man auch nicht anders sagen und das kann man auch nicht beschönigen. Das sind Kinder und Jugendliche, die oft wirklich jeden Halt verloren haben. Vor meinem Ansprechpartner stand schon ein kleiner Junge mit einem Messer und hat gesagt, ich steche dich jetzt ab. Er hat es übrigens zum Glück natürlich nicht gemacht. Und eine andere Insiderin aus der Jugendhilfe, aus dem Jugendamt wohlgemerkt, die hat mir von einem 8-jährigen Mädchen erzählt, das auf einem Polizeiwagen stand und einem Polizisten die Waffe abgenommen hatte.
Wie geht man denn mit solchen Kindern um?
Ja, der Pädagoge, mit dem ich gesprochen habe, der sagt, diese Jugendlichen sind häufig nicht erreichbar, gelten als Systemsprenger, aber das liegt oft daran, dass sie keine Sicherheit erfahren haben. Und wenn sie dann endlich ernst genommen werden und wenn sie auch merken, ich werde jetzt hier nicht wieder weggeschickt, egal wie, schlecht ich mich benehme, sage ich jetzt einfach mal lapidar, dann kann es sein, dass sie sich öffnen und dass man dann auch mit ihnen arbeiten kann. Also er hat mir da von einem 15-jährigen Jungen erzählt, der übrigens bei Michael Windhorf in Behandlung war. Der wäre mit einer Maximaldosis Pipamperon zu ihm gekommen und als gefährlich und unkontrollierbar beschrieben worden.
Aber?
Aber dann stellte sich heraus, zumindest für diesen Pädagogen, erschien der Junge weder aggressiv noch unkooperativ. Der hat das Medikament tatsächlich abgesetzt, und zwar, weil ihm keine ärztliche Verordnung vorlag. Also er hatte gar keine nach seinem Dafürhalten keine Berechtigung, das Medikament zu geben. Er hat persönlich keinen Grund gesehen, es zu geben. Da war Dr. Winterhoff nach seiner Erinnerung wohl ziemlich sauer drüber. Es gab aber, als er das abgesetzt hat, keine Ausraster und keine Gewalt. So berichtet er das. Stattdessen hat er einen reflektierten und ziemlich cleveren Jugendlichen wahrgenommen, der sich eben zum ersten Mal sicher gefühlt hat. Also, das heißt jetzt nicht, dass das immer so klappt. Und ich habe ja eben schon gesagt, es gibt für Pipamperon eine Berechtigung als Notfallmedikament. Und vielleicht gibt es auch Einzelfälle, davon habe ich auch gehört, in denen Pipamperon über einen längeren Zeitraum gegeben wird. Das sind aber meistens sehr stark intelligenzbeeinträchtigte Kinder oder Kinder mit sehr, sehr starken Formen von Autismus. So zumindest wurde es vor Gericht beschrieben. Und was ich auch einmal sagen will, ich habe in diesen 10 Fällen, die wir vor Gericht behandeln, kein Kind gesehen, das ich als Systemsprenger bezeichnen würde. Vielleicht eins, das auch körperlich aggressiv geworden ist, nachweislich. Aber die anderen 9, von denen ist das eigentlich nicht bekannt.
Ja, wenn man das so hört, das wirft ja irgendwie schon die Frage auf, was ist eigentlich die Rolle von diesen Einrichtungen und vor allen Dingen auch der Menschen, die dort arbeiten. Die müssten doch im Umgang mit genau solchen Kindern eigentlich geschult sein.
Ich glaube, du kannst schon an deine Grenzen geraten, auch wenn du dafür ausgebildet und geschult bist. Das hat mir zum Beispiel auch Matthias Heb erzählt. Der hat als Pädagoge zeitweise in einem Heim des Vereins Kleiner Muck gearbeitet. Das ist ja eng verbandelt gewesen mit Michael Winterhoff. Diese Kinder dort, der war in der Intensivgruppe, der sagt ganz klar, das ist eine Riesenherausforderung, mit denen zu arbeiten. Die Frage ist jetzt, wurden die tatsächlich teilweise gezielt ruhig gestellt? Das ist eben die Frage, die vor Gericht geklärt werden muss.
Dabei wird ja jetzt deutlich, die Einrichtungen selbst stehen in einem Spannungsfeld, also zwischen Schutz, Betreuung, Kontrolle und dem Anspruch, Kindern wirklich gerecht zu werden. Wenn wir uns diesen Fall anschauen, also die Geschichte rund um Michael Winterhoff, dann ist ja relativ schnell klar, er war nicht nur irgendein Arzt, er scheint ja ein zentraler Taktgeber in diesem System gewesen zu sein. Wie konnte es eigentlich dazu kommen?
Ja, das fragen sich gerade viele, denn Michael Winterhoff, der hat nicht einfach nur Diagnosen gestellt, der hat mit seinen Einschätzungen eigentlich das komplette Hilfesetting geprägt. So zumindest ist der Eindruck vor Gericht, wenn man die Betreuer aus den Heimen, Lehrerinnen und Lehrer von Kindern und auch Mitarbeiter vom Jugendamt hört, die da aussagen. Also zum Beispiel hat er ganz abgesehen von Medikamenten auch Schulungen für ganze Gruppen von pädagogischen Betreuern gegeben. Die sind dann eben alle dahin gereist und er hat sie geschult. Was mir da in Erinnerung geblieben ist, weil es von mehreren berichtet wurde, ist die 4-Sekunden-Regel.
Und das ist was?
Das bedeutet, dass man, wenn ein Kind einen anspricht und etwas fragt, nicht sofort reagieren soll, sondern erstmal so 3-4 Sekunden abwartet.
Und gab es da nie irgendwelchen Widerspruch?
Naja, ich kann mir schon vorstellen, also wenn ich das mit meinen Kindern machen würde, Widerspruch würde ich es jetzt nicht nennen, aber es wäre auf jeden Fall, die würden sich halt fragen, was soll das? Warum werde ich jetzt hier ignoriert? Und das fällt für mich irgendwie in die gleiche Kategorie wie dieses Anweisungen im Vorbeigehen erteilen. Also das hat er wohl auch immer gesagt, dass man die Kinder nicht, also ich kenne das aus dem pädagogischen Alltag in Kindergärten oder auch in der Grundschule, dass man mit den Kindern auf Augenhöhe geht, die ernst nimmt, die anguckt, mit denen spricht. Das hat er im Grunde gegenteilig empfohlen. Er hat ihm gesagt, man sollte so im Vorbeigehen eine Anweisung geben. Und das Kind muss das dann eben erfüllen. Und bei einem Kind ist mir auch in Erinnerung geblieben, dass er die Anweisung gegeben hat, wenn das Kind über seine Probleme, und das war wirklich ein stark traumatisiertes Kind, sprechen will und über die Vergangenheit, was es erlebt hat in seinem Elternhaus, dann sollte man das zwar machen, aber bloß nicht zu detailliert und dann schnell wieder auf ein anderes Thema kommen. Also interessant finde ich in dem Zusammenhang, das möchte ich hier nochmal erwähnen, da habe ich vor einiger Zeit drüber berichtet, den Abschlussbericht der Fall- und Organisationsanalysen, die das Jugendamt Bonn in Auftrag gegeben hat, als eine von mehreren Maßnahmen, um diesen Fall Winterhoff bei sich aufzuarbeiten. Die wesentliche Erkenntnis daraus, die klingt ganz einfach, ist aber vermutlich wirklich entscheidend hier und in der Jugendhilfe insgesamt. Ich zitiere mal, je regelzentrierter die Einrichtung, desto eher konnte der Psychiater sich in die pädagogische Verantwortung einmischen. Wurde hingegen der Fokus auf das Kind und seine Interessen gelegt, positionierten sich Fachkräfte und Einrichtungen gegen Winterhoff, wurde dieser, Zitat, für die pädagogischen Fragen der Erziehung und Bildung unbedeutend.
Er ist doch gar kein Pädagoge, oder?
Nee, das ist ja der Witz, aber seine Autorität als Arzt, seine ja auch Prominenz, die er durch seine Bücher und seine Fernsehauftritte erlangt hatte und wahrscheinlich auch sein dominantes Auftreten, die führten in vielen Fällen offenbar dazu, dass er einfach nicht angezweifelt wurde. Im Prozess höre ich das immer wieder von Vertretern des Jugendamts, von Betreuern aus den Einrichtungen. Ich habe das nicht hinterfragt.
Okay, also wenn man auf das ganze System schaut mit Einrichtungen, Jugendämtern, Vormündern, Ärzten, dann stellt sich ja irgendwann zwangsläufig eine Frage. Wer bezahlt das eigentlich alles? Und wie viel Geld steckt überhaupt in dem System?
Eine ganze Menge. Die stationäre Jugendhilfe ist teuer. Je nach Betreuungsform sprechen wir von Tagessätzen zwischen 150 und bis zu 1000 Euro pro Tag, wie gesagt, pro Kind. Das summiert sich schnell, logischerweise. Bei einem Platz für 300 Euro pro Tag und einer Unterbringung über ein Jahr sind das mehr als 100.000 Euro. Und das wird inzwischen komplett öffentlich finanziert, also über Steuergelder. Insgesamt gaben Bund, Länder und Kommunen im Jahr 2023 71,9 Milliarden Euro für Kinder- und Jugendhilfe aus, was netto nach Einnahmen, zum Beispiel Gebühren, 67,6 Milliarden Euro ergibt. Davon entfielen 23,6% oder 16,9 Milliarden auf Hilfen zur Erziehung. Da sind allerdings auch Eingliederungshilfen mit dabei und aber eben auch die Inobhutnahmen. Und innerhalb dieser Ausgaben für Hilfen zur Erziehung entfielen rund 8,1 Milliarden auf die Unterbringung junger Menschen außerhalb des Elternhauses, also eben die stationären Hilfen, über die wir hier heute sprechen.
Aber wie genau funktioniert denn das? Wer bekommt denn dann das Geld da?
Ja, das hängt davon ab, wo das Kind untergebracht ist. Es gibt eben unterschiedliche Träger stationärer Einrichtungen, also Wohngruppen, Heimen oder Lebensgemeinschaften. Und die Träger, da gibt es öffentliche Träger und private Träger, die haben also logischerweise, und das ist ja auch okay, ein wirtschaftliches Interesse. Die reichen eine Leistungsbeschreibung und eine Kalkulation, also was sie eben glauben, was sie dafür kriegen müssen, bei der Entgeltkommission des örtlich zuständigen Jugendamts ein. Da gibt es natürlich Richtlinien, nach denen die sich richten müssen, und daraus ergibt sich dann der konkrete Tagessatz. Der wird also mit dem Jugendamt verhandelt und der wird dann für jedes untergebrachte Kind gezahlt, und zwar direkt vom Jugendamt an den Träger.
Und können die das dann sozusagen verhandeln? Also wenn das Kind irgendwie schwieriger ist, kriegt die Einrichtung mehr Geld, und wenn es einfacher ist, weniger? Gibt es da Spielräume?
Also das war ja das, was immer unterstellt wurde, dass eben Kinder, die bestimmte Diagnosen und dementsprechend auch bestimmte Medikamente bekommen, dass für die mehr gezahlt wird. Das kann man aber so ohne weiteres nicht sagen. Also das haben wirklich alle, mit denen ich gesprochen habe, übereinstimmend gesagt. Auch diejenigen, die anonym sich äußern, die da also wirklich sehr tiefe Einblicke haben. Diese Tagessätze, die hängen an der Betreuungsstruktur, also schlichtweg am Personalschlüssel, an Zusatzleistungen, zum Beispiel wenn du einen psychologischen Fachdienst anbietest, wenn du eine therapeutische Begleitung anbietest, Nachtbereitschaft hast und so weiter. Das muss auch alles dokumentiert und genehmigt werden. Und ganz klar, also eine bestimmte Diagnose oder auch die Gabe von Medikamenten, die führen nicht automatisch zu mehr Geld.
Aber die Spannen sind ja trotzdem groß, die wir da eben gehört haben. Gibt es denn da Anreize für Einrichtungen, schwierige Kinder zum Beispiel möglichst lange zu betreuen?
Das haben wir auch gefragt, unter anderem einen Pädagogen, der selbst in so einer stationären Einrichtung arbeitet, und der sagt, nee. Im Gegenteil, Plätze sind so knapp, dass Einrichtungen oft gar nicht auf einzelne Kinder in Anführungsstrichen angewiesen sind. Und je höher der Betreuungsbedarf, desto höher auch der Aufwand. Das lohnt sich also betriebswirtschaftlich jetzt nicht unbedingt. Es kann aber natürlich sein, und das ist eben genau die Frage, die sich hier stellt, ob die Kinder für das Heim eventuell einfacher zu betreuen sind, wenn sie beispielsweise ruhigstellende Medikamente bekommen.
Okay, und wer kontrolliert jetzt eigentlich die Heime? Sind das die Länder? Hast du das eben so gesagt?
Genau, das ist wie so vieles in diesem System Ländersache. Da sind eben immer die Landesjugendämter, die bei unterschiedlichen Stellen ansässig sind, zuständig. Und die haben die Aufgabe, Einrichtungen zu überprüfen, sowohl bei der Betriebserlaubnis als auch später bei Beschwerden zum Beispiel oder gravierenden Veränderungen. Aber die müssen eben turnusmäßig überprüft werden.
Und jetzt hatten wir ja gehört, viele Kinder in den Einrichtungen waren über Jahre hinweg in psychiatrischer Behandlung, hier bei uns eben häufig bei Dr. Winterhoff. Und in mehreren Fällen wurden dann schwere Vorwürfe laut, nicht nur in Bezug auf die Medikamente, sondern auch auf die Pädagogik zum Beispiel. Ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner sprachen von Einschüchterung, Freiheitsbeschränkungen, Isolation. Also konkret gab es ja Aussagen von Kindern, die berichteten, in ihre Zimmer oder sogar den Keller gesperrt worden zu sein und nichts zu essen bekommen zu haben, oder?
Ja, solche Vorwürfe gab es tatsächlich. Und da muss man jetzt auch nochmal klar sagen, das hat jetzt mit Dr. Winterhoff konkret gar nichts zu tun. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass er sowas angeordnet hätte. Das wäre ja auch überhaupt nicht seine Aufgabe gewesen. Da geht es jetzt wirklich um die Heime und was da gelaufen ist oder auch nicht. Im Dezember 2021, habe ich recherchiert, hieß es im Jugendhilfeausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz, da waren ja einige der Heime, die besonders in die Öffentlichkeit geraten sind, dass 5 Einrichtungen mit entsprechenden Vorwürfen benannt worden seien und dass das Landesjugendamt eigene Untersuchungen eingeleitet habe. Auf meine Nachfrage hat das Amt dann dieses Jahr geantwortet, man sei mit den Einrichtungen in einen Beratungsprozess getreten, mit dem Ziel, festgestellte Mängel zu beseitigen. Und dieser Prozess dauere teilweise noch an.
Aha, also Sanktionen oder Konsequenzen, die gab es wahrscheinlich nicht.
Ja, ich habe bei der Staatsanwaltschaft Koblenz nachgefragt, die da zuständig ist. Die hat 6 Ermittlungsverfahren gegen Mitarbeitende einer Einrichtung geführt, wegen des Verdachts auf Misshandlung Schutzbefohlener. 2 Personen wurden freigesprochen, 3 Verfahren wurden eingestellt, unter anderem gegen Zahlung einer Geldauflage. Und gegen die damalige Einrichtungsleiterin wurde das Verfahren mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt.
Man kann also sagen, aus Sicht der Justiz war das meiste nicht nachweisbar oder nicht schwer genug für die Verurteilung. Aber unabhängig davon bleibt ja die Frage, warum muss es erst eine mediale Debatte geben? Warum fiel niemand früher auf, dass hier möglicherweise ein ganzes System aus der Balance geraten ist?
Ja, es ist nicht wahr, dass es niemandem vorher aufgefallen ist. Es gab tatsächlich solche Vorwürfe schon 2012. Da können wir vielleicht an anderer Stelle hier nochmal näher drauf eingehen. Auch damals ging es jedenfalls nur so viel schon um mutmaßlich standardmäßige Verschreibung von Pipamperon, teilweise an 3-jährige Kinder. Und da gab es mehrere Betreuerinnen einer bestimmten Einrichtung, die sich damals ans Landesjugendamt in Rheinland-Pfalz gewandt haben. Und dieses Landesjugendamt sah aber nach einem Vororttermin keinen weiteren Handlungsbedarf.
Wenn wir über dieses System sprechen, gibt es ja einen Träger, der in der Berichterstattung im Fall Winterhoff immer wieder auftaucht oder über den gesprochen wird. Und das ist der kleine Muck aus Bonn.
Ja, richtig. Also da saß Winterhoff ja bis 2021 mit im Vorstand und war da wirklich schon seit Jahrzehnten mit beteiligt. Und die Einrichtungen des kleinen Muck, die haben mit ihm als Kinderpsychiater eben bevorzugt zusammengearbeitet. Zumindest im Rückblick wirkt das auf mich wie so ein geschlossenes System. Also vor Gericht haben ganz viele Betreuerinnen vom kleinen Muck ausgesagt und die wirken tatsächlich zum Großteil immer noch echt überzeugt, wirklich tief überzeugt von den Theorien von Michael Winterhoff. Und von außen wollten sie sich offenbar ungern beeinflussen lassen. Frühere Lehrerinnen und Lehrer, mehrere Kinder, um die es im Prozess geht, haben ausgesagt, dass sie mit der Einrichtung des kleinen Muck in diesem Fall Kontakt aufgenommen haben, weil das Kind total müde wirkte in der Schule, weil sie da Probleme ausgemacht hatten. Und dann sind die da, so haben sie es ausgesagt, quasi auf Granit gestoßen. Da wurde dann vom Heim gesagt, hier ist das Kind ganz anders, hier sehen wir davon nichts. Und da war eben dann für die Lehrer aus deren Sicht nicht viel zu machen.
Wurde das Ganze denn mal beim kleinen Muck aufgearbeitet in der Folge?
Ja, das wurde es und wird es auch noch. Da habe ich aus sehr sicherer Quelle gehört, dass die da wirklich gewissenhaft vorgehen und sich in den vergangenen Jahren wirklich ganz neu und logischerweise ohne Michael Winterhoff aufgestellt haben. Und es gibt da auch einen neuen Geschäftsführer, der alte, sag ich jetzt mal, der war offenbar sehr, sehr eng verbandelt mit Michael Winterhoff. Man sagt auch, dass sie eigentlich befreundet waren, auch wenn er sich daran vor Gericht dann leider nicht mehr erinnern konnte und auch keinerlei Ahnung von den Medikamenten hatte, die Kinder nahmen.
Das klingt jetzt nicht so glaubwürdig, würde ich sagen, oder?
Nee, nach meinem Dafürhalten nicht. Mir wurden nämlich Dokumente zugespielt, aus denen sehr klar hervorgeht, dass dieser Geschäftsführer über die Medikation der Kinder informiert war. Und für manche der Kinder hatte er sogar die Vormundschaft. Also bei einem Kind habe ich auch dafür einen Beleg. Wenn er da also nicht wusste, was die an den Medikamenten nehmen, da würde ich mich doch sehr wundern. Aber dieser Mann steht ja nicht vor Gericht, sondern eben Michael Winterhoff.
Naja, ich glaube, eins ist deutlich geworden in der Jugendhilfe, da braucht es wirksame Kontrolle und vor allen Dingen auch Transparenz.
Ja, ich finde, eine wichtige Instanz, wenn es um Kinderschutz geht, ist immer der Kinderarzt, Erziehungswissenschaftler und Autor Herbert Renz-Polster. Der hat wirklich, wirklich tolle Bücher geschrieben und auf seinem Blog hat er 2021 zum Fall Winterhoff geschrieben, als das eben alles öffentlich wurde. Zitat, das System hinter dem System Winterhoff ist für mich auch eine kranke Jugendhilfe. Nein, das heißt nicht, dass diejenigen, die dort arbeiten, krank sind. Im Gegenteil, sie dürften in ihrer Mehrheit kindorientiert, liebevoll und aufopfernd hilfreich sein. Und doch versagt dieses System ganz offenbar, weil es in sich geschlossen ist, weil viele Jugendämter zu wenig eigene Expertise haben, weil eine echte Supervision oft nicht stattfindet, weil viele noch immer ÄrztInnen gegenüber hörig sind, weil FamilienrichterInnen oft keine gute Ausbildung in Kinder- und Familiendingen haben und heillos überfordert sind, weil finanzielle Anreize für eine Verstetigung von Diagnosen und Abläufen sorgen, weil die Hilfen zur Erziehung zu Hause oft inadäquat sind und, und. Ich kann nur sagen, wir können uns dieses System als Gesellschaft nicht mehr leisten. Zu viele Kinder verzweifeln darin an der Welt.
Also es braucht Menschen, die hinschauen, nachfragen, dokumentieren und vor allem, die es wagen zu widersprechen, wenn etwas nicht stimmt.
Ja, das ist ja grundsätzlich ganz hilfreich in unserer Gesellschaft und vor allem braucht man Menschen, die nicht aufhören, Fragen zu stellen. Auch dann nicht, wenn sie unbequem sind und wenn ganz offensichtlich nicht erwünscht ist, dass sie Fragen stellen. Ein gutes Beispiel dafür ist ja die Vormünderin Karin Stab, über die wir beim letzten Mal schon sprachen. Ohne Karin Stab wären wohl die Vorwürfe gegen Michael Winterhoff nie so sehr in die Öffentlichkeit gerückt, bis hin eben zu einem laufenden Gerichtsverfahren.
Apropos, wie geht's da eigentlich weiter?
Ja, momentan ist Sommerpause und weiter geht's am 27. August. Ich glaube momentan, dass wir dann erstmal das Urteil abwarten werden, das ja dann einigermaßen schnell kommen könnte und dann eine neue Folge für diesen Podcast aufnehmen, in der wir euch auch, ich sag mal vorsichtig, von diesem ersten Urteil berichten. Und das, was wir heute besprochen haben, das werde ich nochmal versuchen, in einen weiteren großen Artikel zu packen. Den findet ihr dann zu gegebener Zeit auf ga.de/winterhoff.
Bis dahin freuen wir uns wie immer über euer Feedback, also schreibt uns auf den Kanälen, kommentiert unter dem Podcast und allen anderen Wegen, die es so gibt. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, oder? Tschüss.
Ja, tschüss.
Meine These ist, dass wir in den letzten 5 Jahren keine hochmedikamentös eingestellten Kinder in den Wohngruppen vermutlich mehr haben. Hypothese. Und die lernen müssen, mit den Kindern ohne solche Medikation, und wir wohnen ja nun mal im weiten Umfeld von Bonn, umzugehen. Ich glaube, dass das ein gravierender Punkt ist und dass deshalb die Jugendhilfe gerade so crasht.
Medizin macht Moral. Der Fall Winterhoff ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Idee und Redaktion Anna-Maria Bekes. Moderation Anna-Maria Bekes und Sabrina Bauer. Produktionsleitung Andreas Deig. Mitarbeit Simeon Gerlinger und andere. Sprecher Daniel Dähling, Martin Busch.